Heute bei «Apropos» das definitive Ende von Nord Stream.
In der Ostsee blubbert es. Erst meldete Dänemark ein großes Leck an der Erdgaspipeline Nord Stream 2. Danach schwedische Behörden Lecks an den zwei Röhren der älteren Schwester Nord Stream 1.
Am Montag hatten Seismologen in Dänemark und Schweden Explosionen in der Nähe der jetzigen Lecks registriert.
Zuerst waren es nur Gerüchte und dann war recht schnell klar. Gerade an vier Orten ist die Gaspipeline Nord Stream 1 und 2 zwischen Russland und Deutschland durch Explosionen beschädigt worden. Und zwar mit Absicht.
Umstände und die Art und Weise der Beschädigungen sprechen gegen einen Zufall.
Während die genaue Ursache noch immer unklar ist, ist jetzt quasi unisono von Sabotage die Rede. Die Beschuldigungen zwischen dem Westen und Russland stehen unausgesprochen, aber sehr deutlich im Raum.
Sabotage at sea, that's what President Biden is calling the leaks and explosions on the Nord Stream pipelines.
It is not a coincidence. It was planned, well planned, and the effect is huge.
Welche Folgen hat dieser Anschlag? Wer könnte überhaupt Interesse haben an so einem Schaden? Und was bedeutet das für die deutsche Energiepolitik? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Deutschland-Korrespondent von Tamedia, mit dem Dominik Eigenmann. Hallo Dominik.
Salut Mirja.
Dominik, wenn man jetzt so die Ereignisse der letzten Woche anschaut, das könnte ja auch aus einem Drehbuch von irgendwie einem Hollywood-Blockbuster stammen. Was ist genau passiert?
Ja, passiert ist etwas, was man in dieser Dimension noch nicht gesehen hat bisher. Und zwar, dass es einen Anschlag gegeben hat, offensichtlich mit Sprengstoff, massiv viel Sprengstoff, also man redet von 500 Kilo, die nötig sind für jeweils die einzelnen Explosionen, dass man funktionierende Gaspipeline unter dem Meer, also auf dem Grund von der Ostsee, in die Luft gesprengt hat. Und das ist insofern auch speziell, als es dort vier verschiedene Röhren gibt. Also das sind jeweils zwei Zwillingsröhren, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. In beiden ist Gas drin gewesen, aber beide haben im Moment kein Gas nach Deutschland geliefert. Und was passiert ist, ist, dass Betreiber auf einmal gemerkt haben, da fällt der Druck ab in der Pipeline. Und dann haben sie natürlich die Behörden alarmiert, die haben Kampfflugzeuge losgeschickt. Die sind geschaut und haben gesehen, dass an verschiedenen Orten in der Nähe von der dänischen Insel Bornholm riesige Gasblasen aus dem Meer rausgekommen sind. Also die Bilder, die Sie sicher alle gesehen haben, von diesen Gasblasen im Meer, die sind etwa einen Kilometer im Durchmesser gewesen. Riesige Leck. Und das ist das, was passiert ist.
Jetzt hat man noch recht schnell schon gemerkt, das kann irgendwie alles kein Zufall sein.
Ja, also, dass so eine Pipeline per Zufall beschädigt wird, zum Beispiel durch einen Anker von einem Schiff oder so, das kann mal vorkommen. Aber dass es vier Pipeline-Strängen, beziehungsweise auch drei, vier Explosionen gibt, oder man hätte nachher herausgefunden, es müssen Explosionen sein, aber vier Leck gibt, in einem relativ kleinen Raum, das ist so ungewöhnlich, dass man sofort gemerkt hat, das kann kein Zufall sein.
Mhm. Seit das passiert ist, wird ja über die Hintergründe spekuliert. Was weiss man denn bisher darüber, wer hinter dem könnte stecken?
Meine Vermutung ist, dass es noch eine Weile dauert, bis man überhaupt vielleicht eine Spur hat. Das hat damit zu tun, dass unter Wasser gibt es nicht viele Spuren. Man sieht dort, auch wenn man in der Nähe ist und moderne Überwachungsmethoden hat, nicht wahnsinnig viel. Und es kann auch gut sein, dass die Sprengungen schon vor längerer Zeit geplant sind und entsprechende Zeitzünder vor Ort verwendet worden sind, sodass man es auch nicht, nur wenn man jetzt in den letzten Tagen geschaut hat, wer ist dort in der Nähe gewesen, deswegen schon weiss, wer es gewesen ist. Die Frage ist natürlich sofort, wer hat das Interesse daran, dass durch Nord Stream kein Gas mehr fließt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist eine schwierige Frage. Also Interesse daran haben zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, weil die sind immer gegen Nord Stream gewesen, die haben immer gefunden, das ist etwas, was nur Russland und vielleicht nur Deutschland dient, aber allen unseren osteuropäischen Verbündeten schadet. Sie haben immer gern würde ihr eigenes Fracking-Gas an Europa und insbesondere auch Deutschland verkaufen, was sie nicht können, weil das Russische viel billiger war und viel näher und viel leichter verfügbar war. Also Amerika hat im Prinzip ein Interesse. Die Ukraine ist im Krieg mit Russland, von Russland überfallen worden. In der Ukraine, aber auch zum Beispiel in Polen, hat man wenig Vertrauen drin, dass die Deutschen, wenn der Krieg mal vorbei sein sollte, sagen, ja, also russisches Gas wollen wir auch in Zukunft nicht mehr. Oder russisches Gas wollen wir auch diesen Winter nicht mehr, wenn wir vielleicht zu wenig haben. Und weil das Vertrauen nicht da ist, kann man sich durchaus vorstellen, dass jemand das Gefühl hat, sprengen wir die Leitung in die Luft, dann ist das Problem gelöst. Russland hat das Interesse daran, eigene Pipelines in die Luft zu sprengen. Würde man spontan sagen, vielleicht eher weniger. Es geht um eine Investition von 17 Milliarden Euro. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn man das Vorstrafenregister von einzelnen Mächten anschaut, dann ist das genau das, was man Russland würde zutrauen. Weil Russland seit längerer Zeit einen hybriden Krieg gegen den Westen führt. Also Oppositionelle vergiftet, Verräter vom Geheimdienst vergiftet, versucht Schaden anzurichten im Westen, zum Beispiel durch Desinformation, durch Cyberattacken, indem sie versucht, die Wahlen einzugreifen, in den USA oder anderswo und so fort. Und das ist der Situation, wo die Nord Stream Pipelines für Russland längst nichts mehr nützen. Mhm. Kein Gas fließt mehr durch. Man weiss, dass sie auch nicht mehr werden in Betrieb genommen werden, solange der Putin an der Macht ist. Dass Russland in dieser Situation sagt, gut, dann eskalieren wir das Spiel. Dann sprengen wir die in die Luft. Wir schieben jetzt die Amerikaner in die Schuhe. Das sind sie schon längst dran. Also der Putin hat gesagt, es sind Angelsachsen schuld. Sein Sicherheitsberater hat gesagt, die Amerikaner sind es gewesen. Und der Auslandgeheimdienstchef hat gesagt, es gibt westliche Spuren vor Ort. Das langt eigentlich der Russland-Freunde in der ganzen Welt, um zu sagen, ja, das sind wahrscheinlich die Amerikaner gewesen. Also man muss ja nur mal in den sozialen Medien schauen, wie, das, wie die Debatte jetzt läuft. Und so halte ich es für am Ende schon für am wahrscheinlichsten, dass die Russen das selber gemacht haben, einfach weil sie Möglichkeit haben, da dadurch nochmal den ganzen Gasmarkt in Aufruhr zu bringen. Und weil es ihren Gesamtinteressen vom hybriden Krieg entspricht und weil sie auch die nötige Rücksichtslosigkeit aufbringen, auch politisch, um das zu machen.
Das heisst, wenn ich dich richtig verstehe, wenn das so wäre, dann geht es vor allem auch um ein Zeichen quasi an Gasmärkte.
Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich das Motiv, das wahrscheinlichste Motiv von dieser Sabotage ist, dass jemand hat wollen zeigen, wir können eure Infrastruktur, und zwar kritische Infrastruktur, zerstören, egal wo sie ist. Mhm. Also ob die in der Ostsee liegt, in dänischen Gewässern oder in schwedischen Gewässern, oder ob es eine norwegische Pipeline ist, die nach Großbritannien geht, wir können euch überall treffen und ihr könnt euch nicht schützen. Das ist, glaube ich, ein Motiv, das einerseits die Märkte und die Regierung im Westen verunsichert und andererseits ein Signal, das im Interesse von Russland liegt. Jetzt, um das vielleicht noch zu sagen, was gegen Amerika oder gegen Ukraine oder gegen Polen als Täter spricht, ist, wenn öffentlich wird, wer das gemacht hat, und es kommt raus, es sind die Ukrainer selber gewesen, oder es sind Polen gemacht für die Ukraine, oder die Amerikaner haben es gemacht, dann wäre der Schaden für das westliche Bündnis so gewaltig, dann würde eigentlich den Nutzen nie aufwiegen. Mhm. In Russland ist das anders. Und wenn man schaut, wie Russland seit das passiert ist, gehandelt hat, dann bestärkt einem das auch noch in dieser These, dass Russland das selber gemacht hat. Nämlich, das Erste, was sie gemacht haben, war, sie haben gesagt, und jetzt liefern wir auch kein Gas mehr durch die Ukraine. Das ist etwas, wo der Gasmarkt und der Gashändler wirklich Angst macht, weil dann gibt es gar kein russisches Gas mehr in Europa. Und das Zweite war, wir liefern kein Gas mehr in Moldau, wir liefern kein Gas mehr nach Italien russisches. Und das sind genau die Stimmen gewesen, wo man würde erwarten, wenn die Russen selber die Sabotage vorgenommen hätten.
Ist denn der Schaden, der jetzt entstanden ist, quasi auch nicht mehr rückgängig zu machen? Also wird da in Zukunft kein Gas mehr von Russland nach Deutschland fließen durch die Pipelines?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe spontan, also ich habe mich einigermaßen intensiv mit dieser Pipeline beschäftigt, aber ich habe spontan das Gefühl gehabt, dass sich die Schäden wahrscheinlich relativ gut reparieren lassen und vermutlich auch schnell, wenn das jemand will und wenn das jemand finanziert. Jetzt habe ich aber mittlerweile ein paar Experten gelesen, wo Metallurgen sind, wo Spezialisten von solchen Gaspipelines sind. Und die Wahrheit ist, dass die Pipeline innerhalb von ein paar Wochen kaputt ist, sodass man sie nicht mehr reparieren kann. Mhm. Also man kann sie dann schon noch reparieren. Das Problem ist, dass jetzt, wo das Gas alles draussen ist offenbar, wie heute die Behörden melden, dass in dem Moment Salzwasser eindringt in die Pipeline. Und man vermutet, dass jemand auf einer Länge von 100 Kilometern Salzwasser eindringt. Und das Salzwasser ist extrem aggressiv und korrodiert einfach die innere Schicht von dieser Pipeline. Und wenn da kleine Löcher drin kommen, dann ist das sehr schwierig, die Gaspipeline nachher noch zu betreiben. Das heisst, man vermutet, wenn man sie weiter betreiben will, müssen wir etwa 100 Kilometer Pipeline auswechseln. An 3 von 4 Strängen, das wären 400 Kilometer Pipeline. Das kostet ein paar Milliarden Euro und das dauert sehr lang. Mhm. Und die Frage ist, wer will das? Also die Russen sagen dem vielleicht die Deutschen, ihr müsst das reparieren, ihr wollt ja Gas haben. Dass die Russen das selber reparieren, wenn sie selber allenfalls die Pipeline sabotiert haben, halte ich für wenig wahrscheinlich. Also man hat ja von Nord Stream 2, wo gar nicht in Betrieb genommen worden ist bis heute, also da ist nur Gas drin, mhm. damit Gas drin ist, hat man immer gesagt, das ist eine 10 Milliarden Investitionsruine auf dem Boden von der Ostsee. Und jetzt, wo man davon redet, dass es eine ganze Nord Stream Pipeline, also zwei Schwester-Pipelines gibt, wo Investitionsruinen sind auf der Ostsee.
Was das für Deutschland bedeutet, auf das können wir nachher auch gerade noch zu reden. Aber das, was du gesagt hast, dass eben so eine Pipeline durchaus angreifbar ist, auch wenn mit einem gewissen technischen Aufwand, das ist ja insofern auch relevant, weil Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ja nicht die einzigen solchen Pipelines sind, die es in der Ostsee gibt.
Ja, also im Übrigen, Pipelines sind nicht das Einzige, wo gefördert ist, natürlich von unserer kritischen Infrastruktur an Land oder im Meer. Also im Meer, in der Ostsee zum Beispiel, reden wir auch von Internetleitungen, von Knotenpunkten, von gewissen Leitungen und so fort. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Pipelines, die von Norwegen nach Großbritannien führen, die von Norwegen nach Dänemark führen, jetzt mittlerweile letzte Woche neu in Betrieb genommen, Pipeline von Norwegen nach Polen. Die sind alle im Prinzip gefördert. Auf der Länge, wo Pipelines normalerweise laufen, kann man eigentlich nicht verhindern, dass jemand, der das unbedingt will, so eine Pipeline kann treffen. Und der Schaden zum Beispiel, wenn jetzt eine norwegische Pipeline getroffen würde, wäre natürlich gewaltig. Aber jetzt schauen alle auf Pipelines, oder? Aber was ist denn zum Beispiel mit den Gasspeichern? Mhm. Gewisse Gasspeicher in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel, die sind so gewaltig groß, dass wenn so ein Speicher sabotiert würde, also wenn da jemand die Möglichkeit hat, an einem Ort eine Sprengladung anzubringen, die viel Schaden auslöst, hat das natürlich enorme Auswirkungen auf unsere Gasversorgung in dem Winter. Und man kann schon davon ausgehen, dass jetzt nach dem Schock von Nord Stream natürlich die Anlagen stärker geschützt werden, als sie es vorher gewesen sind. Aber man sollte sich auch nicht die Illusion hingeben, dass das lückenlos möglich ist.
Mhm. Also da entsteht durch diese Sabotage auch so eine gewisse Unsicherheit. Jetzt ist ja Deutschland neben den nordischen Ländern ja sehr direkt betroffen, weil die Pipeline ja von Russland nach Deutschland geführt hat. Wie wird denn der Anschlag in Deutschland selber wahrgenommen?
Ja, es gibt nochmal ein Erschrecken. Und zwar das Erschrecken ist nicht, dass wir haben zu wenig Gas im Winter. Weil, wie gesagt, durch die Nord Stream Pipelines ist schon länger kein Gas mehr geflossen. Natürlich macht man sich Sorgen jetzt darüber hinaus. Was passiert denn, wenn andere Pipelines getroffen würden? Was passiert, wenn ein Speicher getroffen würde? Was passiert, wenn es Anschläge gibt auf ein Atomkraftwerk? Oder, also es gibt ganz viel kritische Infrastruktur, wo, das muss man ehrlich zugestehen, wo halt in Friedenszeiten einfach so mehr oder weniger geschützt ist. Und wir leben nicht mehr in friedlichen Zeiten. Mhm. Ich glaube, das Erschrecken jetzt über Nord Stream und die Bilder, die man jetzt überall sieht, wie Ikonen von dem Leck, wo aus dem Methan, wo aus dem Meer aufsteigt, hat den Leuten schon einmal vor Augen geführt, dass der Krieg näher ist, dass wir selber gefördert sind mit unserer Art zu leben. Nicht nur an Orten, wo Verbindungen noch zu Russland bestehen, sondern auch, was unsere eigene Infrastruktur angeht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das geheime Signal gewesen, wo ein Angriff hat wollen aussenden. Das Gefühl zu vermitteln, ihr könnt nicht so tun, wenn ihr der Ukraine nur Waffen liefert, sondern ihr müsst sehen, ihr seid Teil vom Krieg und der Krieg kann auch bei euch zuschlagen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute schon einmal verschrocken sind.
Gleichzeitig stehen die Nord Stream Pipelines ja auch für eine gewisse Strategie der deutschen Energiepolitik, nämlich die Abkommen zwischen Russland und Deutschland, die Zusammenarbeit. Inwiefern bedeutet jetzt der Anschlag auch so ein bisschen das definitive Ende von diesem Energiekurs?
Ja, also ja, das ist ein Schlusspunkt. Sicher für die Gaslieferungen durch die Ostsee. Also bin ich ziemlich sicher, dass das ein Schlusspunkt ist. Selbst wenn irgendwann mal noch repariert würde oder so, glaube ich nicht, dass es da noch viel weiter geht. Und das ist eine Konsequenz aus der Tatsache, dass man auch in Deutschland hat müssen eingesehen, dass Russland so ein feindlicher Akteur geworden ist in Europa, dass er eine viel zu grosse Bedrohung auch von deutschen Interessen und vom Frieden in Europa ist, als dass man mit ihm könnte Handel treiben wie früher. Und das ist für die Deutschen ein Schock. Der Schock dauert schon ein paar Monate, weil mit dem Überfall von der Ukraine durch Russland ist der Schock eingetreten. Aber man muss auch wissen, da, wo der Krieg angefangen hat, ist die Abhängigkeit von Deutschland, von russischem Gas, noch so ungefähr 50% gewesen. Also so zwischen 40% und 55%. Im Moment sind es noch 9%. Also man hat in dieser Zeit eigentlich die gesamte Abhängigkeit von russischem Gas fast aufgelöst. Natürlich zu enormen Preisen und auch mit grossen Anstrengungen. Dass man später wieder zurück würde gehen dazu, dass Russland sein Gas liefert, ist allenfalls denkbar, wenn Russland irgendwann wieder ein demokratisches Land würde. Aber das steht so weit in den Sternen, dass ich nicht so sehr daran glauben kann jetzt.
Wie es überhaupt zu dieser grossen Abhängigkeit von russischer Energie gekommen ist, das hast du auch mit dem Philipp Loser in einer früheren Folge besprochen zu Nord Stream 2. Wir können die auch gerne nochmal verlinken, falls man die noch möchte nachhören. Jetzt hast du gesagt, das hat jetzt relativ drastische Konsequenzen, dass man da hat müssen umdenken. Mit welcher Strategie reagiert denn jetzt die deutsche Regierung auf das Problem, das man hat, nämlich dass plötzlich so ein grosser Teil von der Energielieferungen wegfällt?
Also einerseits hat Deutschland für die Schweiz auch seine kleinen und grossen Verbraucher angeregt, weniger Gas zu brauchen. Das ist nicht so einfach, wie es tönt, aber das geht. Im ganzen Sommer zum Beispiel hat die Grossindustrie in Deutschland zwischen einem Viertel und einem Drittel weniger Gas gebraucht als normal. Das ist enorm, eine enorme Einsparung. Zum Zweiten hat Deutschland angefangen, auf dem ganzen Weltmarkt Gas zusammenzukaufen, vor allem Flüssiggas. Also alles das Gas, das nicht über jahrelange Kontrakte auf lange Sicht schon verplant und verkauft ist, hat Deutschland mit dem enormen Geldmittel aufgekauft. Also man hat 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um den Weltmarkt leer zu kaufen praktisch. Das Gas ist nicht nur Deutschland zu gut gekommen, sondern kommt auch der Schweiz zu gut oder Österreich oder Italien teilweise auch. Aber es ist klar, man hat versucht, andere Produzenten zu finden als Russland. Das ist aber auch nicht sehr leicht. Und trotzdem ist man, wenn man bereit ist, so viel Geld zu investieren, relativ eingekommen damit. Der Preis davon ist, dass Gas heute natürlich 5-mal, manchmal 10-mal so teuer ist wie vor dem Krieg. Und was das für Folgen hat, natürlich für die Industrie, für die Mieterinnen und Mieter, kann man sich ja leicht vorstellen.
Eben, das ist ja etwas, wo jetzt auch deutsche Bürgerinnen und Bürger sehr deutlich in ihrem Alltag spüren, zum Beispiel auch gerade die gestiegenen Preise. Was kann die Regierung dem entgegensetzen?
Der Unmut in der deutschen Bevölkerung ist im Moment ziemlich gross. Und das hat sehr stark mit den unglaublich hohen Energiekosten zu tun. Insgesamt ist natürlich die Inflation auch viel höher als in der Schweiz. Also in der Schweiz ist es etwa 3%, in Deutschland 10%. Das macht einen grossen Unterschied. Also das ganze Leben wird teurer. Und gleichzeitig die Wärme, die Leute daheim haben, ist etwas, was sie so im Alltag trifft. Also Wärme oder eben Kälte. Etwas, was sie so im Alltag trifft, dass die Leute sehr schon, viele schon nervös sind und mittlerweile auch einige Parteien von ganz links, von ganz rechts aufrufen, auf der Straße zu protestieren gegen Deutschland. Und das Richtige ist natürlich immer die gleiche. Also, wenn es die Sanktionen gegen Russland nicht würde geben, also wenn man nicht weiter böse wäre auf Russland, dann könnte man wieder russisches Gas bekommen und dann wäre alles wieder gut. Und da gibt es tatsächlich so vielleicht ein Viertel von der deutschen Bevölkerung, die deren Ansicht ist, dass das richtig wäre. Das ist aber insgesamt doch noch eine relativ kleine Minderheit. Und die anderen sind auch eher der Meinung, doch, die Sanktionen müssen bestehen bleiben. Deutschland muss jetzt durch die Art, wie sie Energie spart und wie sie mehr zahlt für Energie, einen Teil beitragen dazu, zu dem Krieg, in dem nicht nur die Ukraine gegen Russland steht. Und ich glaube, die Meinung wird auch durch den Winter durch noch mehrheitsfähig sein, selbst wenn es vielleicht weitere Überraschungen gibt, wie Nord Stream.
Danke vielmals, Dominik, für die Einschätzungen.
Hat mich gefreut.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir verlinken natürlich im Beschreibung zu dieser Episode auch noch die ganze Berichterstattung rund um den Anschlag auf die Gaspipelines. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr den auch sehr gerne abonnieren in jeder Podcast-App und ihr könnt uns dort natürlich auch sehr gerne einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.